Ich bin euch jetzt schon dankbar, dass ihr etwas mehr Zeit mitgebracht habt heute. Weil mit 5 Minuten, wie und mein lieber Bruder Dirk, komme ich heute nicht hin. Und mir ist auch wichtig, dass ich das, was ich glaube, was auf meinem Herzen ist, dass ich mit euch da ein Stück hineingehe. Ihr seht, ich habe kein Thema drüber geschrieben. Das Thema der heutigen Predigt ist eine Frage. Und zu der kommen wir gleich. Aber vorher muss ich ein Stück was aufbauen, damit ihr die Frage versteht, die ich mit euch heute anschauen will. Und deswegen starten wir mit dieser Bibelstelle im 1. Timotheus 3, Vers 14. Schreibt Paulus an Timotheus, die schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Und Vers 15, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Für Pfeiler kannst du auch Feuersäule übersetzen, fand ich schon mal interessant, da gehe ich nicht weiter drauf ein. Und die Grundfeste meint ein Fundament und ein Bollwerk. Die Gemeinde, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, ist ein Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und ich habe mich gefragt, das ist jetzt nicht die Frage des Themas, aber die erste Frage, die ich kurz mit euch anschauen möchte, für wen denn? Für die Welt. Also die Gemeinde ist nicht ein Pfeiler für sich selber oder eine Grundfeste der Wahrheit für sich selber, sondern das ist etwas für die Welt. Seid ihr mit mir einer Meinung, wenn ich das sage? Das, was die Gemeinde macht, ob intern oder offensichtlich, wird Auswirkungen haben auf die Atmosphäre und auf die Welt. Seid ihr mit mir einer Meinung? Die zweite Bibelstelle, und da gibt es noch mehr, die das unterstreichen, 2. Korinther 2, Vers 15. Vielleicht sage ich erst noch etwas zu 1. Timotheus ganz, ganz kurz, weil der Textzusammenhang, ich spreche immer gern auch von dem Textzusammenhang. Paulus spricht hier in diesem Kapitel 3, spricht er, welche Voraussetzungen jemand haben muss, der leitende Verantwortung in eine Gemeinde übernimmt. Älteste, Diakone und so weiter. Und er schließt dann das Ganze ab und sagt, der Grund, warum die Voraussetzungen wichtig sind, ist, weil die Gemeinde eine Grundfeste und ein Pfeiler der Wahrheit sind. Und in 2. Korinther 2, Vers 15 schreibt Paulus, dass er traurig ist in seinem Herzen und dass er mit dieser Traurigkeit nicht in die Gemeinde so kommen will, aber dass er auch streng sein kann. Und es geht um Sünden in der Gemeinde, die er anspricht, schon im 1. Korinther 5, wo er hier nochmal drauf eingeht, weil wahrscheinlich im Raum der Buße da war. Und dann endet er damit, und das fand ich so genial, denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Das ist alles noch Vorspann. Wir sind für Gott ein Wohlgeruch unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Wohlgeruch meint wirklich in der damaligen Zeit ein Geruch wie Weihrauch oder so, ne? Und hat auch was mit den Opfern des Alten Testaments zu tun, ist ein Hinweis. Aber hier wieder meine Frage, wir sind ein Wohlgeruch für Gott und für unsere Umgebung. Könnt ihr das so sehen? Könnt ihr das so sehen? Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, kam einer zu ihm und hat gesagt, Jesus, da drüben, ein paar hundert Meter weiter, predigt einer, so wie wir, und erzählt den Leuten von dir. Aber da gehört gar nicht zu uns. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Wer weiß es? Wer nicht gegen mich ist, für mich. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, das fällt mir noch gerade ein, deswegen schiebe ich es mit ein. Paulus sagt, es gibt unterschiedliche Motive, warum Menschen das Evangelium verkündigen. Und manche Motive sind auch fragwürdig, wo du denkst, will der nur Geld verdienen oder was weiß ich. Und dann endet Paulus das ganze Zitat, indem er sagt, aber letztendlich egal, Hauptsache Christus wird verkündigt. Und da war ich schon platt. Und dazu, das habe ich als Vorbau gemacht, um mit euch die Frage anzuschauen, die mich seit den letzten Wochen sehr, sehr stark bewegt. Das ist mein Predigtthema. Auf welcher Seite ist eigentlich Gott? Auf welcher Seite ist Gott? Und es ist wichtig, dass wir verstehen, weil das ist, dass wir als Gemeinde, als Leib Christi weltweit, aber auch als kleine Gemeindefamilie, dass das, was wir tun und das, was wir nicht tun und so wie wir leben und so wie wir miteinander umgehen, das wird unsere Gesellschaft beeinflussen. Das bleibt nicht ungesehen. Das geht in die geistliche Welt hinein, aber auch in die natürliche Welt hinein. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, in der es viel, viel gute Dinge gibt. Und ich habe schon viele, viele gute Dinge gesagt, die sich verändert haben in dieser Welt. Aber es gibt auch viele Dinge, die nicht so gut sind. Und eins davon ist, daran will ich mich nicht groß aufhalten, aber es muss mal genannt werden, was nicht so gut ist in dieser Welt, in der Gesellschaft, wie wir es zurzeit erleben, ist dieses Polarisieren. Wisst ihr, was Polarisieren heißt? Zwei Pole und es wird getrennt. Es wird, Dinge werden getrennt. Polarisieren heißt wörtlich übersetzt, es werden Gegensätze geschaffen aufgrund von unterschiedlichen Meinungen und Ansichten. Ich glaube, dass wir als Christen, so wie wir leben, ein Stück mit dafür verantwortlich sind für das, was draußen geschieht. Weil wir sind ein Wohlgeruch. Wir sind eine Grundfeste der Wahrheit. Wir sind ein Bollwerk. Und unabhängig, wie wir das leben, es wird immer Einfluss auf draußen haben. Das siehst du in unserer ganzen Gesellschaft. Das siehst du in unserer Politik im Bundestag. Und ich werde keinen Namen nennen, aber wer ein bisschen up to date ist, der weiß das. Da steht eine Frau auf im Bundestag und die sagt etwas sehr Polarisierendes, sehr, sehr stark Fokussierendes. Und kurze Zeit später wird ihr mit Parteiaustritt gedroht, weil viele Dinge, weil die Partei glaubt, dass das trennend wirkt und dann muss das beseitigt werden, was da so trennend wirkt. Und ich saß einfach von Herrn und habe darüber nachgedacht und habe gesagt, Heiliger Geist, zeig mir ein Stück, wie siehst denn du das? Und deswegen habe ich schon ein paar Dinge hier im Vorfeld angerissen. Und ich erlebe das auch selber in eigenen Gesprächen, dass ich da höre, ja, ich bin aber auf der Seite dieser Meinung und ich bin auf den seiner Seite und ich bin auf den seiner Seite und ich denke, auf welcher Seite ist eigentlich Gott? Auf welcher Seite ist Gott? Ist er auf meiner Seite? Ist er auf meiner Seite? Ist er auf deiner Seite? Ist er auf unserer Seite, weil wir vielleicht eine Meinung haben? Aber was ist, wenn wir nicht übereinstimmen? Wenn wir zum Beispiel unterschiedliche Ansichten haben über irgendwelche Themen, auf welcher Seite ist er dann? Ist er auf dessen Seite? Ist Gott auf dessen Seite, der die besseren biblischen Argumente hat? Ich weiß nicht, ob du weißt, 1800, ich muss mal hier gucken, was ich jetzt stehen habe, 1861 brach der Bürgerkrieg in Amerika aus zwischen Nord- und Südstaatlern. Weißt du, was der Grund war, warum dieser Krieg ausgebrochen ist? Es ging um eine einzige Frage: Sklaverei ja oder nein? Und ich habe mich ein bisschen belesen, ich habe da mal ein bisschen reingeguckt. Wisst ihr, alle Argumente für die Sklaverei und alle Argumente gegen die Sklaverei haben die verantwortlichen Personen aus der Bibel genommen. Wusstest du das? Das waren alles gläubige Christen. Alles gläubige Männer und Frauen. Die einen haben gesagt, Gott ist gegen Sklaverei, und die anderen haben gesagt, dann lies mal, was Paulus drüber schreibt. Die Sklaven haben sich ihren Herrn unterzuordnen. Auf welcher Seite ist Gott? Ist er jetzt für Sklaverei? Ist er gegen Sklaverei? Dieser Krieg hat 600.000 Soldaten das Leben gekostet. Und alle haben sie die Bibel hochgehalten mit ihren Argumenten und haben gesagt, Gott ist aber auf meiner Seite. Deshalb muss ich dich umbringen. Versteht ihr ein Stück, was ich meine? Wisst ihr, die Tendenz, sich zu trennen, weil man Dinge unterschiedlich sieht und auch unterschiedliche Überzeugungen vertritt, ist uralt. Aber sie ist nicht Gottes Idee. Da bin ich so dankbar. Ist jemand da, der Amen dazu sagen kann? Sie ist nicht Gottes, ihr Lieben, sie ist nicht Gottes Idee. Und wir gehen jetzt noch ein paar Minuten rein in eine uns alte, bekannte Geschichte. Josua 5, Vers 13. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Also dieses blank meint nur, es war nicht in der Scheide drin, sondern es war gezogen. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Im Hebräischen ist es nicht ganz genauso nachzuvollziehen, aber was Josua eigentlich ausgedrückt hat, ist diese Frage: Bist du auf meiner Seite oder bist du auf deren Seite? Weil das müssen wir hier klären. Er aber sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Wir wollen drei Fragen an diesen Text stellen. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe: Wer ist der Mann? Ich glaube nicht, dass es ein Engel war, weil Engel lassen sich nicht anbeten. Offenbarung, Johannes hat es versucht, fiel vor einem Engel nieder. Und was hat der Engel gesagt in Offenbarung 19 oder so? Ich habe es nicht so ungefähr. Ne? Bete mich nicht an, denn ich bin ein Mitknecht wie du. Okay, ich lehre heute nicht über Engel. Aber das sollten wir wissen. Geht Gelächter los hier, wo sind wir denn? Aber das sollten wir wissen, dass ich nicht glaube, dass das ein Engel war. Wenn die denn für das Wort Fürst, dass das gleiche Wort wie für Jesus steht, Friedefürst im Hebräischen. Aber ich glaube, es war Jesus, weil Jesus hat die Anbetung entgegengenommen. Er hat sich nicht gewehrt. Okay? Also wer war der Mann? Ich glaube, es war Jesus. Das Zweite, was mich zu dieser Überzeugung bringt, dass es Jesus war, ist: Wo Jesus hintritt, ist heiliges Land. Wo war er denn? Er war in Kanaan, kurz vor Jericho. Er war im Feindesland. Die waren zwar noch nicht über den Jordan, aber die andere Seite des Jordans, wo das Volk Israel gelagert hatte, gehörte auch den Kanaanitern. Und Jesus hat gesagt, zieh deine Schuhe aus oder der Fürst, denn hier ist heiliges Land. Wo Jesus hintritt, ist heiliges Land. Du kannst mit Jesus in eine Satanshöhle gehen, wo Satanskult betrieben wird, und du gehst mit Jesus da rein und plötzlich hast du dort heiliges Land. Ich wünsche mir wieder, dass dieses Bewusstsein in mein Herz kommt. Dass es wieder in mein Herz kommt. Dass wir keine Angst haben, an Orte zu gehen, uns mit Menschen zu unterhalten, weil wir denken, oh, was passiert da mit mir? Wo Jesus hintritt, ist heiliges Land. Nicht das Heid, nicht das verschmutzte Land macht Jesus unrein, sondern Jesus macht das unreine Land rein. Alleine durch seine Gegenwart. Ich bin begeistert. Das ist die erste Frage. Wer war Jesus? Danke, dass ihr heute ein bisschen Zeit mitgebracht habt. Ich predige heute so gern wie, ja, das zweite. Warum ein Schwert? Warum hat dieser Fürst ein Schwert in der Hand? Es gibt bestimmt viele Auslegungen darüber. Ich wage mal, meine preiszugeben. Ich habe das Schwert gleich neutestamentlich umgelegt. Und wenn man das Schwert neutestamentlich umlegt, wo kommen wir raus? Beim Wort Gottes. Wir kommen raus beim Wort Gottes. Das kannst du unter anderem nachlesen in Epheser 6. Die Waffenrüstung Gottes, das Schwert, okay, das Schild des Glaubens, und das Schwert ist das Wort Gottes, was der Heilige Geist in uns lebendig macht. Was bedeutet das für mich? Das ist natürlich Auslegungsfrage. Für mich bedeutet das, dass Jesus selbst über sein Wort wacht. Jesus selbst wacht über sein Wort. Wisst ihr, wie entspannt mich das gemacht hat? Der Andreas muss nicht über das Wort Gottes wachen. Der Herr macht das selber. Der Heilige Geist wacht über sein Wort. Da gibt es mehrere Bibelstellen dazu, kannst du nachlesen. In Jeremia 1, Vers 12, der Herr wacht selbst über sein Wort. Und wir leben, und was Polarisierung macht, ist, dass wir anfangen, Wächter des Wortes Gottes sein zu wollen. Indem wir dann sagen, ja, aber das Wort und dieses und jenes. Und der Herr sagt, ich wache selber über mein Wort. So deute ich das Schwert für unsere Zeit heute. Ein anderer mag es anders deuten. Und das ist gut so. Bei Auslegung heißt halt Auslegung, und da kann man die Dinge von verschiedenen Seiten anschauen. Aber es hat mich total entspannt, es hat Frieden in mein Herz gebracht. Es ist die Lüge, die oft zur Trennung führt. Wir müssen das Wort Gottes verteidigen. Es ist eine Lüge, dass wir der Anwalt für das Wort Gottes sind. Und es ist die Wahrheit, dass der Heilige Geist unser Anwalt ist. Seid ihr noch mit mir? Kommen wir schon zur Frage 3. Ganz einfach. Wisst ihr, bevor wir zur Frage 3 gehen, wir haben das Vorrecht, dem Wort Gottes zu glauben und das zu tun, was das Wort Gottes uns sagt. Und das wird jeder in seiner persönlichen Beziehung zu Jesus und dem Heiligen Geist herausfinden. Und manchmal sieht das in einigen Dingen bei dir anders aus wie bei mir. Und ich muss das aushalten und du auch. Kommen wir zur dritten Frage dieses Textes. Also das erste, wer war der Mann? Für mich war es Jesus. Warum ein Schwert? Weil Jesus über sein Wort wacht. Wir müssen nicht die Anwälte des Wortes Gottes sein. Und das dritte ist, warum sagt Jesus nein? Bist du auf deiner Seite? oder bist du auf unserer Seite? Für mich war vollkommen klar, Jesus sagt nein, weil Gott sich nicht polarisieren lässt. Gott lässt sich nicht in eine Schublade bringen, die da sagt, ich tendiere mehr dazu oder ich tendiere mehr dazu. Hat Gott viele Meinungen? Nein. Aber ich belüge mich manchmal selbst, wenn ich glaube, dass Gott allein nur die Dinge so sieht, wie ich sie sehe. Manchmal sieht er sie so, wie du sie siehst. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist nicht auf unserer Seite, aber er ist für uns. Dass wir das nicht vergessen. Gott ist nicht auf unserer Seite, weil er sich nicht polarisieren lässt. Er ist nicht auf der Seite der evangelisch-lutherischen Kirche und hat nichts mehr zu tun mit allen Christen, die in der katholischen Kirche sind. Nein, nein. Er ist für die Menschen in der katholischen Kirche, die glauben, dass Jesus für sie gestorben ist am Kreuz, dass er sie gerettet hat und die seinen Namen anrufen. Glaubt ihr das? Und das genauso für Geschwister in der Adventistengemeinde, die vielleicht hier und da Dinge haben, wo wir sagen, nun haben wir unsere Fragezeichen, aber wenn sie den Namen Jesus anrufen, der sie rettet, ist er für sie. Und er ist für uns. Und er ist für die Gemeinden rings um uns her. Das Einzige, wo er sagt, ist, wer an den Namen des Herrn Jesus glaubt, der wird gerettet werden. Dann sagt Gott, ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Wisst ihr, unsere Hauptaufgabe in dieser Welt ist zu bezeugen und zu leben, dass Jesus gekommen ist, um diese Welt mit sich zu versöhnen, mit Gott zu versöhnen. Glaubt das jemand? Unsere Hauptaufgabe ist nicht, der Welt zu zeigen, welche christliche Lehre die bessere ist. Ich muss das hier heute einfach mal so klar sagen. Das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Und unsere Hauptaufgabe ist auch nicht, auf irgendwelchen Dingen mit den Fingern zu zeigen. Wir werden als Gemeinde uns nicht so entwickeln, weil wir hängen am Leib Christi. Wir müssen die Dinge prüfen, wir müssen sie uns anschauen, gemäß des Wortes Gottes. Und dann können wir das Gute behalten und das weniger Gute einfach nur beiseite lassen. Mehr nicht. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Unsere Hauptaufgabe ist, dieser Welt zu bezeugen, dass es Jesus gekommen ist, um die Welt mit Gott zu versöhnen, nicht um zu polarisieren. Nein, damit verwässern wir das Evangelium nicht. Denn von Gottes Seite her ist die Versöhnung abgeschlossen. Da gibt es nichts mehr. Jesus wird nicht nochmal kommen und ans Kreuz gehen. Das ist geschehen. Deswegen reden wir von einem vollbrachten Werk des Kreuzes. Aber natürlich kann diese Versöhnung nur derjenige empfangen, der sie auch nimmt und sagt, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden. Ich will deine Vergebung annehmen, deine Errettung annehmen. Ihr Lieben, lasst uns Versöhnung leben im gesamten Leib Christi. Das wird sich sehr positiv auf unsere Gesellschaft und auch auf unser Land darüber hinaus auswirken. Amen. Amen. Ich würde noch beten. Lasst uns nochmal aufstehen. Herr, wir ehren dich und wir danken dir. Und wir danken dir, dass du für uns bist. Und wir danken dir, dass du nicht sagst, ja, aber die mag ich besser und die sind weiter und reifer, sondern dass du dich hinstellst und sagst, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden nicht standhalten. Und ich danke dir, dass das auch für diesen Ort gilt und für diese Region. Und so wollen wir unsere Häupter erheben und sagen, du bist unser Gott, du bist unser Herr und wir lieben dich und wir folgen dir nach und wir wollen verbunden sein mit allen, die deinen Namen lieben, Jesus. Und danach strecken wir uns aus. Und ich sage, fordere in Jesu Namen, vergib uns als Gemeinde jedes Finger ausstrecken, jedes Finger zeigen, jede Unterstellung, jedes Verbreiten von irgendwelchen Dingen, die wir gehört, irgendwo gelesen, irgendwo gesehen haben, die einfach nur diesen Wohlgeruch deines Leibes schmälern und gering machen. Wir wollen umkehren und wir wollen sagen, hier sind wir ganz neu und wir wissen nicht, wie das weitergeht, aber wir wissen, dass du uns liebst und dass du auch diese Gemeindefamilie nach deinen Plänen bauen wirst. Und wir wollen sagen, wir wollen uns um unser eigenes Herz kümmern und wollen uns auf unser eigenes Herz Acht haben und wollen unsere Beziehung mit dir, unseren König und Herrn, vertiefen. Und danke, Heiliger Geist, du hilfst uns dabei. Amen.